Wir haben heute Donnerstag, den 30. Mai. Das bedeutet mit anderen Worten gesagt auch, wir haben heute den letzten Donnerstag im Monat zu fassen. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier auf Radio Das Soll die Kunststunde mit Bernd Fischer haben. Und den begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Hallo Bernd, schönen guten Nachmittag.
Ja, guten Tag Peter.
Bernd, was für ein Kunstthema hast du uns denn für die heutige Sendung mitgebracht?
Ja, heute wollen wir mal ein bisschen in die abstrakte Malerei einsteigen und da vornehmlich auf Paul Klee zu sprechen kommen. Also ich denke, liebe Kunstfreunde, Sie haben auch, wie ich, manchmal Probleme, Werke der Gegenwartskunst zu verstehen. Und man steht ja manchmal etwas ratlos davor und weiß nicht, was das Ganze überhaupt soll. Und man sieht auf dieses abstrakte Werk und dann guckt man auf den Titel und denkt sich, naja, da steht dann Metamorphose 3 oder so etwas, damit kann man auch nicht so furchtbar viel anfangen. Und meistens ist man dann hinterher so klug wie zuvor. Nun, solche Gefühle der Befremdung, die tauchen doch vornehmlich auf, wenn man als Betrachter abstrakten Werken gegenübersteht. Was heißt abstrakt? Abstrakt bedeutet gegenstandslos. Abstrakte Bilder zeigen also keine gewohnten Motive wie Landschaften, Personen oder Gegenstände. Zumindest sind sie nicht als solche zu erkennen. Sie haben auf den ersten Blick kein Thema, kein Motiv. Tja, warum gibt es sie dann? Sind sie einfach nur ein hübsches Dekor für die kahle Stelle an der Wand? Wenn ja, warum sind sie dann ziemlich hässlich, manchmal jedenfalls? Picasso machte sich gern über Leute lustig, die seine Kunst verstehen wollten. Er sagte, alle wollen sie die Kunst verstehen. Warum versucht niemand, den Gesang der Vögel zu verstehen? Natürlich hat er recht. Die meisten Bilder lassen sich nicht mit Worten erklären. Eher können wir sie verstehen, wenn wir uns fragen, wie sie entstanden sind. Früher, also ich rede jetzt von der Zeit vor 1900, da ging ein Künstler für seine Arbeit meist immer von einem Thema aus. Er bekam den Auftrag, zum Beispiel eine Madonna zu malen oder ein Porträt, und er führte diesen Auftrag so gut aus, wie er eben konnte. Er war und er sah sich auch in erster Linie als Handwerker. Als solche Aufträge der Kirche oder der reichen Adligen und Bürger seltener wurden, mussten die Künstler ihre Themen selber wählen. Manche verlegten sich auf solche, die möglichst viele Käufer anlocken konnten. Sie malten Mönche bei der Weinprobe, ein Ständchen im Mondschein oder irgendein bedeutendes Ereignis aus der vaterländischen Geschichte. Andere Künstler jedoch wollten nicht bloße Illustratoren sein. Wenn sie sich schon ein Thema aussuchen konnten, dann wollten sie eines wählen, an dem sie ein bestimmtes technisches Problem studieren konnten, das sie interessierte. So malten die Impressionisten, die die Lichteffekte für wichtig hielten, plötzlich Parklandschaften, Passanten in Straßen und Cafés oder unstattliche Gebäude wie eine Scheune zum Beispiel. Andere wollten ihr Gefühlsleben in Bilder umsetzen, Emotionen darstellen oder politische Haltungen zeigen. Und vielen Künstlern war das Motiv nur Gelegenheit, die Harmonien von Formen und Farben zu studieren. Cézannes Stillleben zum Beispiel sind ja Versuche, verschiedene künstlerische Probleme zu lösen. Und nachher die Kubisten setzten da an, wo Cézanne aufgehört hatte. Sie zerlegten die Gegenstände in viele Teile, setzten sie neu zusammen und komponierten verschiedene Perspektiven in einem Bild. Oder sie nahmen Teile von anderen Bildern und setzten sie zu einer Collage, also zu einem neuen Bild, zusammen. Liebe Kunstfreunde, wir haben schon einige Sendungen genau über diese Maler, die ich eben genannt hatte, gemacht und auch besprochen, worum es ihnen da im Wesentlichen ging. Man kann insgesamt sagen, mit Beginn der Moderne war es für junge Künstler fast eine Selbstverständlichkeit, dass es in der Kunst vor allem auf die Lösung sogenannter Formprobleme ankommt. Das heißt, dass diese Künstler immer von der Form ausgehen und dass ihnen das Thema etwas Sekundäres zu sein scheint. Für uns als Betrachter, die wir ja gewohnt sind, in Bildern ein Thema dargestellt zu bekommen, ist es manchmal schwierig zu entscheiden, ob es sich lohnt, sich mit einem abstrakten Bild auseinanderzusetzen. Warum sollen wir uns überhaupt die Mühe machen, den Fragen, Gedanken und dem Handeln eines Künstlers zu folgen? Reicht es nicht aus, den Schwarzwaldbach von der Wand zu nehmen und sich so ein nichtssagendes Klecks- oder Streifenbild hinzuhängen, um nicht als ewiggestriger Spießer wahrgenommen zu werden? Liebe Kunstfreunde, bedenken Sie, jede Kunst ist für Sie als Betrachter ein Angebot, mehr nicht. Ein Leben oder ein Angebot, Ihr Leben zu bereichern. Abstrakt oder gegenständlich, es gab oder gibt immer beides. Und das wird auch so bleiben. In der Kunstgeschichte entwickelt sich alles weiter, aber nie in eine Richtung. Das gilt selbst für den einzelnen Künstler. Einer fängt an, figürlich zu arbeiten, wird später abstrakt und kehrt dann zum Gegenständlichen zurück. Man sagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Was für ein Unsinn. Als sei er einfach da oder nicht da und unabänderlich. Das schmeckt mir nicht, das mag ich nicht. Kann sein, aber probieren muss man schon, um sein Urteil zu fällen. Der große Kunstgelehrte Gombrich hat einmal gesagt, dass das Wort Kunst zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes bedeutet. Im Fernen Osten beispielsweise sei die größte aller Künste die Kalligraphie. Er selbst würde immer dann von Kunst sprechen, wenn etwas so unglaublich gut gemacht ist, dass wir vor lauter Begeisterung fast vergessen zu fragen, was denn die Sache sein soll. Legen wir dieses Kriterium auch für uns zugrunde, wenn wir ein Bild an die Wand hängen, so folgen wir unserem echten, begründbaren Kunstgeschmack. Dann spielt die Frage abstrakt oder gegenständlich keine Rolle mehr. Der Umgang mit Farben und Formen an sich, losgelöst von jeder Motivation oder Absicht, gehört zur Bildentstehung der abstrakten Malerei und führte bei den frühen Künstlern dieser Gattung zu den unterschiedlichsten Ergebnissen. Kandinsky, von dem wir schon hörten, Paul Klee, Lionel Feininger, Piet Mondrian, nehmen wir heute mal in dieser Sendung als Beispiel Paul Klee.
Radio Dassel auf der 107.9 und ebenso zu empfangen im Internet mit der Adresse www.radiodassel.es. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Thema ist heute Paul Klee und weiter geht's mit dir, Bernd.
Paul Klee wurde 1879 im München-Buchsee bei Bern in der Schweiz geboren. Sein Vater stammte aus der Rhön und studierte in Stuttgart Gesang, Klavier, Orgel und Violine. Auch seine Mutter war Musikerin und er hatte eine 3 Jahre ältere Schwester Mathilde, die ihn später sehr oft unterstützte. Man kann sagen, dass Paul Klee in einem sehr musikalischen Elternhaus aufwuchs. Er erhielt Geigenunterricht an der Städtischen Musikschule und er beherrschte sein Instrument bald so meisterhaft, dass er bereits als 11-Jähriger bei der Bernischen Musikgesellschaft spielen durfte. Außerdem dichtete und zeichnete er viel. Sein zeichnerisches Talent wurde aber nicht gefördert, da seine Eltern ihn zum Musiker ausbilden lassen wollten. Nach der Matura verließ er die Schweiz und zog nach München, um dort Kunst zu studieren. Das geschah gegen den Willen seiner Eltern. Die Akademie der Bildenden Künste in München wies ihn ab. Und so studierte Paul Klee zunächst Grafik an einer Privatschule. Nebenher erlernte er die Technik des Radierens und Ätzens. Er genoss aber vor allem das lockere Studentenleben sowie die zahlreichen Affären mit jungen weiblichen Modellen. Er bezog ein eigenes Atelier und wechselte 1900 an die Kunstakademie und in eine Malklasse, in der auch Wassily Kandinsky studierte. Er konnte dem Unterricht aber nur wenig abgewinnen und nahm nur sporadisch teil. Das ist ja manchmal ein normales Verhalten, früher jedenfalls, von Studenten gewesen. 1901 verließ er die Akademie wieder und begab sich zusammen mit dem Bildhauer Hermann Haller lieber auf eine 6-monatige Studienreise nach Italien. Mailand, Genua, Rom, Florenz und Neapel waren die Städte, deren Architektur ihn besonders begeisterte. Nach seiner Rückkehr aus Italien 1902 lebte Paul Klee bis 1906 in seinem Elternhaus und verdiente seinen Lebensunterhalt als Geiger bei der Bernischen Musikgesellschaft. Er ließ die Klassiker, belegt anatomische Vorlesungen und kreiert die ersten Radierungen. Er kehrt nach München zurück und studiert das grafische Werk von Goya, William Blake und James Ensor. Zusammen mit einem Freund reist er 1905 nach Paris, wo er zum ersten Mal impressionistische Bilder sieht. Ein Jahr später heiratet er in München die Pianistin Lili Stumpf. Als sein Sohn Felix geboren wird, übernimmt Klee zum großen Teil die Kindererziehung und den Haushalt. Lili erteilt Klavierstunden in ihrer Wohnung in Schwabing und kommt so für den Lebensunterhalt der Familie auf, denn Klees Bilder verkaufen sich schlecht. Neben der Kunst hat Klee zwei große Leidenschaften, die Kochkunst und Katzen. Paul bereitet die Mahlzeiten zu. Meist gibt es 5 oder 6 Gänge italienische oder französische Küche. Es entstehen raffinierte Gerichte wie Gerstetto zum Beispiel, eine eigene Art Risotto mit Gerste und Tomaten. Paul Klee hat mehrere Katzen, 3 davon sind Abkömmlinge einer Wildkatze. Ganz besonders vernarrt ist er in eine weiße Perserkatze namens Bimbo, die sich oft auf seine noch feuchten, farbigen Aquarelle legt und nicht weichen will. Nach Aussage einiger Zeitgenossen hat Paul Klee die Neigung, sich sehr unmodern zu kleiden. Andererseits ist er sehr genau und registriert in einem Katalog jedes seiner Werke, dessen Maße und die verwendete Technik. Er gilt als genial, aber er besitzt auch einige Macken. Er weigert sich zum Beispiel, das Telefon zu benutzen und bezeichnet es mit Verachtung als Teufelskasten. Dem Kino steht er feindselig gegenüber und sieht sich nur Filme von Buster Keaton, Charlie Chaplin und Harold Lloyd an. Auch möchte er nicht nach Venedig reisen, da er sicher ist, dass ihm die Stadt nicht gefallen wird. Als man ihn dann schließlich 1932 doch zu einem Besuch überredet, ist er vom Charme der Stadt hingerissen und durchquert sie zu Fuß, bis er nicht mehr laufen kann. Nun, Paul Klee kann einige Arbeiten in Gruppenausstellungen im Münchner Glaspalast und an der Berliner Sezession unterbringen. Er befasst sich zunehmend mit der zeitgenössischen Kunst, schätzt Ausstellungen von Cézanne und Vincent van Gogh. Im Januar 1911 lernt Klee in München Alfred Kubin kennen. Zu diesem Zeitpunkt nimmt Klees grafisches Werk einen großen Raum ein und seine frühe Neigung zum Sarkastischen und Skurrilen sowie Ironischen liegt Kubin sehr. Er freundet sich nicht mit Klee nur an, er wird auch sein erster namhafter Sammler. Im Herbst machte Klee die Bekanntschaft von August Macke und Wassily Kandinsky, mit dem er zwar schon einmal die Klassenbank gedrückt hatte, aber sie hatten damals nicht mehr Kontakt gehabt. Und im Winter schloss er sich der von Kandinsky und Franz Marc gegründeten Redaktionsgemeinschaft des Almanachs Der Blaue Reiter an. Weitere Mitarbeiter waren Gabriele Münter und Marianne von Werefkin. Wir haben ja schon mal, liebe Kunstfreunde, eigene Sendung über den Blauen Reiter gehabt. Deswegen werden Ihnen vielleicht einige dieser Namen noch geläufig sein. Klee entwickelte sich in den wenigen Monaten seiner Mitarbeit zu einem wichtigen Mitglied des Blauen Reiters. Aber von einer vollkommenen Integration, wie bei Macke oder Franz Marc, kann nicht gesprochen werden.
12 Uhr, Radio Das Soll auf der 107.9. Heute ist Kunststundenzeit bei uns mit Bernd Fischer. Bernd, wie ging es denn dann weiter mit unserem Paul Klee?
Ja, er ging nochmal nach Paris und zwar war das im April 1912 und dort besuchte er dann mit seiner Frau Lilly die Galerie von Kahnweiler. Über den haben wir ja auch schon mal gesprochen hier und einiges von ihm gehört und natürlich auch von den Malern, die dort ausgestellt wurden. Und Paul Klee sah dort eben auch die Werke von Georges Braque, André Derain, Henri Matisse, Picasso, Henri Rousseau und Maurice de Flaming. Am 11. April trifft er dann Robert Delaunay, von dem wir auch schon gehört haben, in dessen Pariser Atelier. Er hatte während seines Aufenthaltes in Paris schon Delaunays Fensterbilder kennengelernt und bei ihm, ich zitiere, den Typus eines selbstständigen Bildes, das ohne Motiv aus der Natur ein ganz abstraktes Formdasein führt, erkannt. Zitat Ende. Und das schrieb er in einer Ausstellungskritik von 1912. Durch die Bekanntschaft mit Delaunay veränderte sich Paul Klees Verständnis von Licht und Farbe ganz grundlegend. Und er versuchte, die gewonnenen Anregungen in seinen Bildern bildlich umzusetzen, vor allem den Bildern mehr Farbe zu geben und Effekte nur durch Kontraste und Tonunterschiede zu kreieren. Das vielleicht wichtigste Ergebnis für Klees Kunst ist jedoch eine gemeinsame Reise mit Auguste Macke und Louis Mouayet nach Tunesien im April 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 3 Wochen sollte sie dauern und es kam doch Erstaunliches nach dieser Reise heraus. Mouayet malte im Gegensatz zu Macke und Klee auf der Reise nur wenig. Klee führte als einziger der 3 Maler Tagebuch. Er beschrieb darin unter anderem die Einfahrt nach Tunis. Ich zitiere ihn: Die Sonne von einer finsteren Kraft. Die farbige Klarheit am Lande verheißungsvoll. Macke spürte das auch. Wir beide wissen, dass wir hier gut arbeiten werden. Und in der Tat, die Aquarelle, die Macke auf dieser Reise malte, gelten wohl als die schönsten und machten Macke später weltberühmt. Sie selbst, liebe Kunstfreunde, werden sicherlich etliche dieser Aquarelle schon gesehen haben. Sie sind auch in vielen Schulbüchern zum Beispiel abgedruckt. Die Aquarelle von Klee neigten zu größerer Abstraktion. Macke bevorzugte kräftigere Farben und Mouayet malte großflächiger als die anderen. Ein Vergleich der etwa zeitgleich entstandenen Arbeiten der 3 Künstler zeigt auch ihre gegenseitige Beeinflussung. Paul Klee, sensibilisiert durch das Farbverständnis Delaunays für das intensive Licht und die Farben des Südens, malte mehrere Aquarelle, denen er für sein weiteres Kunstschaffen große Bedeutung zumaß. So schrieb er am 16. April in sein Tagebuch, Zitat: Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. Nun, die Formen der Kuppelbauten, die Palmen, die Farbtöne von Himmel und Sand werden von Klee als strahlende Farbflächen und mit einfachen grafischen Mitteln abstrahierend wiedergegeben. Trotzdem gelingt es ihm, noch einen Anschein von Realität beizubehalten und damit das Gefühl des Betrachters anzusprechen. Die Formen und Farben bleiben im Gedächtnis haften und hinterlassen die Impression der Wüste, der Städte und der Gärten. In Paul Klees Reisetagebüchern leben die Landschaften der Länder in Farbflächen wieder auf. Im Blau das tiefe Blau des Meeres, im schimmernden Ocker die Weite der Wüste und im Grün die subtropische Vegetation. Die Formen dieser sichtbaren Wirklichkeit sind in den Aquarellen noch gegenwärtig. Aber es sind schon längst keine Abbilder mehr. Es sind schon eher Imaginationen der Realität. Und noch etwas ist zu erkennen. Klee ordnet seine Bildmotive wie eine Partitur. Er spielt mit den Schwingungen der Linie und mit der Transparenz der Farben. Geometrische Formen heben sich durch ihre Farbe voneinander ab. Sie besitzen weder Tiefe noch Perspektive. Vielmehr verbleiben sie in einer Fläche. Nun, die Fläche wird Klees eigentliches Thema. Er analysiert ihre Struktur, die Rhythmik und die Proportion, bevor er Flächen ausdehnt. Es geht ihm um die Bedingungen einer Ausgewogenheit, um ein vielschichtiges Spiel als Ausdruck einer inneren Wirklichkeit. Die Gestaltung von Flächen, der Helligkeitswert von Farben, Bewegungsmomente zwischen diesen beiden, alles zeigt die Verbindung der Malerei zur Musik. Klees Malerei ist aufgebaut wie Musik, das ist kein Zufall. Die Wechselwirkung zwischen den beiden Kunstgattungen ist bei ihm vielleicht zwangsläufig. Wir erinnern uns, er war ja lange Zeit Berufsmusiker. Und jeden Tag seines Lebens bereitet er sich auf das Malen vor, indem er wenigstens eine Stunde lang zuvor auf seinem Instrument spielt. Aber Paul Klee geht weiter. Er versucht nachzuweisen und zu entwickeln, dass Strukturen der Malerei mit gewissen musikalischen Strukturen übereinstimmen. Es gibt sogar Bildtitel, wie zum Beispiel Im Stil von Bach gemalt oder Fuge in Rot. Wenn Klee solch ein Thema wählt, hat er nicht die Absicht, eine Fuge einfach grafisch zu Papier zu bringen. Vielmehr versucht er, eine bestimmte Art von Rückgriffen, von Wiederholungen und Variationen, die Ausdrucksformen der Fuge sind, jetzt mit Farbe und Linie in einem Bild deutlich zu machen. Die Strenge dieser musikalischen Formen findet sich in der rhythmischen Abfolge der Flächenvariationen und der Tonabstufungen, die meist aus einem dunklen Grund hervorgehen. Die schwarze oder einfarbige Untermalung ist bei ihm meistens Ausgangspunkt. Andere Bilder wiederum sind wie ein Kanon aufgebaut. Es gibt viele Skizzen, Listen, sogar Tafeln und Aufzeichnungen, die Klees Ansatz einer musikalischen Malerei verdeutlichen. Aber der Laie täuscht sich, wenn er glaubt, dass es, um die Ausgewogenheit des Ganzen zu erreichen, nötig sei, die einzelnen Teile unter sich nur in Einklang zu bringen. Wenn man so vorgeht, zeigt sich eher die gegenteilige Wirkung. Wenn das Gleichgewicht zwischen zwei Teilen besteht, muss kein dritter mehr mit einbezogen werden. Es sei denn, die beiden ersteren grenzen direkt aneinander und mit dem dritten wird versucht zu kontrastieren. Zitat Ende. Und in seinen Aufzeichnungen für den Unterricht am Bauhaus notiert Klee, Zitat, in erster Linie besitzt die Farbe eine Qualität, in zweiter Linie ein Gewicht, des Weiteren nicht nur einen chromatischen Wert, sondern auch eine Lichtwirkung. Schließlich hat sie auch eine messbare Ausdehnung. Nun, liebe Hörer, ich kann Ihnen das jetzt leider nicht an Beispielen zeigen. Also wir stoßen hier an die Grenzen dessen, was im Radio möglich ist. Man kann abstrakte Bilder nicht beschreiben, man muss sie sehen. Wie soll ich zum Beispiel erläutern, dass drei schachbrettartige Farbfelder so komponiert werden können, dass ein gewellter Raum entsteht, der auch noch eine emotionale Wirkung hat? Diese Sendung soll Sie auch nur ein bisschen verführen, sich auf Ungewohntes einzulassen und neugierig zu werden. Oder wie Gombrich sagt, begeistert sein, ohne zu fragen, was das Ganze eigentlich soll. Ja, liebe Hörer, der Erste Weltkrieg. Am 5. März 1916 erhielt auch Paul Klee seinen Einberufungsbefehl, und zwar als Landsturmsoldat. Als Sohn eines deutschen Vaters, der sich nie um eine Einbürgerung seines Sohnes in die Schweiz bemüht hatte, war Klee während des Ersten Weltkrieges wehrpflichtig. Am Tag seiner Einberufung erfuhr er, dass sein enger Freund Franz Marc bei Verdun gefallen war. Nach dem Abschluss der militärischen Grundausbildung wurde er als Soldat hinter der Front eingesetzt und später nach Gersthofen versetzt, wo er bis zum Ende des Krieges als Schreiber des Kassenwartes der Fliegerschule tätig war. Das war ein Glück, somit blieb ihm ein Fronteinsatz erspart und er überlebte den Ersten Weltkrieg. Am 12. April 1919 schloss er sich in München der Räterepublik an, wo er als Mitglied des Rats revolutionärer Künstler aktiv wurde. Nachdem die Räterepublik zusammengeschossen und zerschlagen wurde, floh er nach Zürich, wo er sich mit Künstlern der Dada-Gruppe traf. Im Oktober schloss er mit dem Münchner Kunsthändler Hans Golz einen Generalvertretungsvertrag ab. Und so konnte eine erste retrospektive Einzelausstellung Paul Klees im Mai 1920 in München eröffnet werden. Im Oktober desselben Jahres wurde Klee von Walter Gropius an das staatliche Bauhaus in Weimar berufen. Dort war er als Lehrer für den Vorkursunterricht verantwortlich sowie als Formmeister für die Buchbinderwerkstatt und die Glasmalerei zuständig. Seine Ernennung war eine kulturpolitische Entscheidung, da sich Klee nach der Novemberrevolution in München zur politischen Linken bekannt hatte. Die Maler des Bauhauses kannten Klees Werk. Sie vertraten die Richtung der modernen Malerei. Im September desselben Jahres übersiedelte Klee mit seiner Familie endgültig nach Weimar. Sein Sohn Felix wurde, kaum 14-jährig, der jüngste Bauhausschüler. Tja, nun, liebe Kunstfreunde, lassen Sie mich doch vielleicht mal an dieser Stelle kurz zusammenfassen, was das Bauhaus eigentlich war. Das staatliche Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar begründet. Nach Art und Konzeption war es damals etwas völlig Neues. Man kann sagen, eine moderne Schule für Kunstdesign und Architektur in Deutschland. Der Gründer Walter Gropius verfolgte den Traum, eine neue Baukunst zu erschaffen. Kunst und Handwerk sollten vereint werden. Daher der Name seiner Schule, das Bauhaus. Es handelt sich beim Bauhaus also weniger um einen konkreten Kunststil, sondern um das Zusammenkommen von Künstlern verschiedener Stile, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Als Vorbild für die entstehenden Werkstätten dienten die mittelalterlichen Bauhütten, in denen Künstler und Handwerker früher Hand in Hand arbeiteten. Diese Form der Zusammenarbeit will Gropius wiederbeleben. Es gelingt ihm, bereits bekannte Künstler, vor allem Maler, für seine Idee zu begeistern und als Lehrer zu gewinnen. Nach und nach wird die Schule um die Unterrichtsfächer Architekturlehre und Baupraxis erweitert. Jeweils ein Künstler und ein Handwerker leiten eine Werkstatt. Ein weiteres Indiz für die Synthese von Kunst und Handwerk ist die Struktur der Bauhausschulen. Es gibt keine Professoren und Studenten, sondern Meister, Jungmeister, Gesellen und Lehrlinge. Die berufenen Künstler werden Meister der Form genannt und ein Handwerksmeister steht ihnen technisch verantwortlich zur Seite. Johannes Itten, Laszlo Moholy-Nagy, der nebenher auch die Metallwerkstatt betreut, und Josef Albers leiten den Vor- und Elementarkurs. Lionel Feininger steht der Druckerei vor, Gerhard Marx der Töpferei, Georg Munch der Weberei und Wassily Kandinsky und Paul Klee der Wand- bzw. Glasmalerei. Oskar Schlemmer erhält die Verantwortung für die beiden Bildhauerklassen, Holz und Stein, und für die eigene Bauhausbühne. Zwei wesentliche Ideen prägt und lehrt das Bauhaus. Erstens, der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk soll aufgehoben werden. Kunst und Handwerk werden vereinigt. Zweitens, schön ist, was funktioniert. Indem das Bauhaus die Grenzen zwischen Handwerk, Technik, Kunst und Industrie öffnet, hat es die Kunst und der Kunstwillen, was ja früher oft der Fall war, überwunden. Maßgebend für das Bauhausdesign ist die Effizienz und Nützlichkeit eines Produktes. Ästhetik und künstlerischer Ausdruck sollen ausschließlich von der Funktion des Produktes geprägt sein. Deshalb werden ornamentale Verspieltheit oder hübsche Verzierungen, wie sie zum Beispiel vor 1900 in Mode waren, verpönt. Es gilt immer nur der Zweck, die Funktion. Alle Gebrauchsgegenstände, sogar Räume oder ganze Häuser müssen schlicht sein. Verzierung ohne Funktion sind Maskerade und Schein. Der Mensch soll in seiner Wohnung und mit seinen Gebrauchsgegenständen von einer ehrlichen Kunst und Harmonie umgeben sein. Teure, prunkvolle und schlecht ausgestattete Wohnung, beides soll der Vergangenheit angehören. Ein Konzept rationeller und industrialisierter Bauten soll diese Probleme beseitigen. Eine neue Art von Wohnungsbau sowie industriell hergestellte Gebrauchsgegenstände sollen, Zitat, gewöhnlichen Menschen die Möglichkeit bieten, in besserer Lebensqualität zu leben. Zitat Ende. Nun, soweit die Theorie. Und die Praxis? Ausgeufert und entartet ist die Idee des Bauhauses vor allem in den 70er Jahren, wo ganze Wohngebiete zu rechteckigen Betonblockbauten zusammengeschweißt wurden. Keine Spur von sozialem Wohnen mit hoher Qualität. Gropius' Theorien waren eine Steilvorlage für den Kapitalismus und andere Ideologien, die sich um die individuellen Bedürfnisse der Menschen nicht scheren. Er hat mit seinen Ideen die Grundlage für die Plattenbauten in den Satellitenstädten dieser Erde gelegt. Zwar ermöglichte die industrielle Massenfertigung die Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum, aber man wohnt seitdem anonym, isoliert auf engem Raum wie in großen Karnickelstellen. Und die daraus resultierenden und sozialen Probleme sind doch bis heute kaum zu lösen. Andererseits, das Design vom damaligen Bauhaus trifft auch heute noch den Zeitgeist und die Mode. Schlichtheit ist allerorts angesagt. Architekten bauen kubusförmige Einfamilienhäuser. Flachdach, weiße Außenwände, viel Glas und Sichtbetondecken. Darin wenige und meist eckige Kastenmöbel, Regalmodule, Rechtecksofa aus Leder, unbequem, aber schick. Der Luxus-Style ist schlicht. Eine Küche auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar. Bauhausdesign steht heute vielen Menschen näher als die fantasievollen Möbel des Jugendstils. Der heutige IKEA-Stil kann auch als Bauhausabwandlung oder Variation bezeichnet werden. Auch das Smartphone ist schlicht und funktional.
15:39 Uhr. Wir haben eben eine ganze Menge über das Bauhaus erfahren. Sehr interessant, weil den Begriff kennen wir alle. Aber wer hätte nun wirklich schon erklären können, was steckt wirklich dahinter, hinter dem Bauhaus? Aber ich glaube, Bernd, wir müssen auch noch mal zu dem Paul Klee zurückkommen. Was kannst du uns denn noch über ihn berichten?
Ja, vor allen Dingen wurde ja das Bauhaus 1925 aufgelöst, nicht? Es gab also einen großen politischen Streit darum. Und auch Paul Klee zog dann 1926 auch nach Dessau, gemeinsam mit dem Bauhaus, das er nach Dessau ja umgesiedelt ist. Und in Dessau erteilte er zeitweise Unterricht im Aktzeichnen und er leitete dann erstmalig mit Kandinsky freie und eigene Malklassen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen in die damalige Zeit versetzen und das war klar, auch in Dessau gab es Konflikte mit den städtischen Behörden und vor allen Dingen auch politischen Druck durch die Nationalsozialisten. Gropius trat als Direktor zurück und es gab jetzt auch ständig Quälereien innerhalb des Bauhauses. Und Paul Klee folgte deshalb dem Ruf, an die Düsseldorfer Kunstakademie zu gehen und dort als Professor zu arbeiten, weil er diesen Auseinandersetzungen auch langsam leid wurde. Nun, im Wintersemester 1931 nahm er dann die Arbeit mit einem Kurs über Maltechnik in Düsseldorf auf. Er behielt noch seine Wohnung in Dessau und mietete in Düsseldorf ein möbliertes Zimmer. So, und alle zwei Wochen pendelte er also zwischen diesen beiden Städten, da er außerdem auch noch ein Atelier im Gebäude der Akademie besaß und auch ein Atelier in seinem Wohnhaus in Dessau, das er weiterhin benutzte. Das dauerte ziemlich lange, nämlich bis Anfang 1933, als er dann endlich in Düsseldorf eine geeignete Wohnung auch für seine Familie fand. Nach Hitlers Machtübernahme 1933 sollte auch Paul Klee einen Arier-Nachweis erbringen. Er war in dem nationalsozialistischen Blatt Die Rote Erde, also einem Nazi-Kampfblatt, als galizischer Jude beschimpft worden. Und sein Haus in Dessau wurde durchsucht. Er verzichtete jedoch auf ein Dementi, dass er nicht jüdisch sei, da er sich nicht um die Gunst der Nazis bemühen wollte. An seine Schwester Mathilde schrieb er zum Beispiel im April, Zitat, »In der Blutsfrage habe ich bisher unterlassen, etwas zu tun. Felix, also sein Sohn, wird sein Christentum nachweisen. Wenn es von mir offiziell verlangt wird, dann muss ich es auch tun. Aber von mir aus, etwas gegen so plumpe Angriffe zu unternehmen, scheint mir unwürdig. Denn wenn es auch wahr wäre, dass ich Jude bin und aus Galizien stammte, so würde dadurch an dem Wert meiner Person und meiner Leistung nicht ein Jota geändert.« Zitat Ende. Klee besorgte sich schließlich den Nachweis. Aber es half nicht viel, er wurde von den Nationalsozialisten als entarteter Künstler und politisch unzuverlässig bezeichnet und am 21. April fristlos aus seinem Amt entlassen. Klee verabschiedete sich von seinen Leuten mit den Worten, »Meine Herren, es riecht in Europa bedenklich nach Leichen.« Sein Nachfolger an der Kunstakademie wurde Franz Radziwill, der anderthalb später unter der Anklage, entartete Kunst geschaffen zu haben, ebenfalls seine Stellung aufgeben musste. Im Oktober schloss Klee einen Vertrag mit Daniel Henri Kahnweilers Galerie in Paris, die das Monopol für alle Verkäufe außerhalb der Schweiz erhielt. Die Düsseldorfer Wohnung wurde am 23. Dezember 1933 geräumt. Das Ehepaar Klee emigrierte noch am selben Tag in die Schweiz und zog Heiligabend 1933 in Klees Elternhaus in Bern ein. Im Juni 1934 bezogen sie eine Dreizimmerwohnung, nachdem die zurückgelassenen Möbel und Bilder aus Düsseldorf in Bern eingetroffen waren. Schon im Frühjahr reichte Klee ein Einbürgerungsgesuch ein, das prompt abgelehnt wurde. Deutsche Staatsbürger durften sich aufgrund des Berliner Abkommens vom 4. Mai 1933 nur um das Schweizer Bürgerrecht bewerben, wenn sie sich seit 5 Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hatten. Am 19. Juli 1937 wurde in München die Ausstellung »Entartete Kunst« eröffnet, in der Klee mit 17 Werken vertreten war. Sie wurde als Wanderausstellung im weiteren Verlauf in Berlin, Leipzig, Düsseldorf und Salzburg gezeigt. Ab August desselben Jahres wurden die ersten zeitgenössischen Kunstwerke beschlagnahmt, darunter auch die in der Münchner Ausstellung als entartet diffamierten Werke Klees. Im weiteren Verlauf wurden weitere 102 Werke von Paul Klee in deutschen Sammlungen als entartete Kunst beschlagnahmt und ins Ausland verkauft, gegen harte Devisen natürlich. Im April 1939 stellte Klee einen zweiten Antrag auf Einbürgerung. Sein Gesuch wurde von der Polizei kritisch überprüft, denn in der Öffentlichkeit wurde die moderne Kunst als eine Begleiterscheinung linker Politik angesehen. In geheimen Berichten eines Polizeibeamten wurde Klees Werk als eine, Zitat, eine Beleidigung gegen die wirkliche Kunst und eine Verschlechterung des guten Geschmacks, Zitat Ende, angesehen. Und die Presse unterstellte ihm, seine Kunst werde von jüdischen Händlern aus rein finanziellen Gründen gefördert. Trotz des Polizeiberichts erhielt Klee am 19. Dezember 1939 wenigstens die Zulassung seines Einbürgerungsantrags. Am 16. Februar 1940 wurde im Kunsthaus Zürich die Jubiläumsausstellung Paul Klee – Neue Werke eröffnet, die einzige vom Künstler selbst konzipierte Präsentation seines Spätwerks. Bitterkeit und Trauer sind in vielen seiner Werke aus dieser Zeit erkennbar. Die Bilder drücken keine Begeisterung über die Natur mehr aus, sondern eher Melancholie und die bangen Gefühle eines Menschen, dem sich der Tod angekündigt hat. Nach weiteren Hin und Her und weiteren Anhörungen wollte der Gemeinderat der Stadt Bern im Juli 1940 endgültig über die Einbürgerung Paul Klees entscheiden. Nun, Paul Klees Gesuch wurde nicht mehr bearbeitet, da sich Anfang April 1940 sein Gesundheitszustand verschlechterte. Er starb am 29. Juni 1940 in der Klinika St. Agnese in Muralto, eine Woche vor der Sitzung.
Tja, liebe Leute, und die Zeit ist auch schon mal wieder wie im Fluge vergangen. 15.59 Minuten. Mit anderen Worten, wir kommen zum Ende unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Viel Interessantes haben wir eben gehört und erfahren zu dem Thema Paul Klee und ja auch ein bisschen zum Bauhaus. Die gute Nachricht, Bernd, wer das heute verpasst haben sollte oder wer sich das Ganze gerne noch einmal anhören möchte, in wenigen Tagen ist diese Sendung, und zwar werbefrei, auf deiner Website nochmal zum Nachhören von dir bereitgestellt.
Also ich gehe mal davon aus, das wird spätestens morgen der Fall sein, nicht? Ich werde gleich nach Hause fahren, die Sendung schneiden und dann ins Netz stellen. Und liebe Hörer, Sie haben dort auch nochmal den von mir verwendeten Arbeitstext und vor allen Dingen Abbildungen und Fotos von Werken von Paul Klee jeweils in dem Text, sodass man auch vielleicht ein bisschen mehr versteht, worüber ich hier gesprochen habe.
Also ich finde das wirklich eine ganz tolle Einrichtung und einen super Service von dir, dass man das da wirklich nicht nochmal nachhören kann, sondern man kann sich die Texte eben auch noch einmal erlesen. Richtig. Und vor allen Dingen, man bekommt dann auch wirklich ein paar Bilder gezeigt dazu von dem künstlerischen Schaffen Paul Klees. Aber das ist ja nicht das Einzige. Bei dir auf der Website, Bernd, gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Kannst du ein paar Worte dazu sagen?
Vor allen Dingen gibt es einen neuen Shop. Das heißt, man kann jetzt über meine Website Bilder bestellen, Kunstdrucke. Und zwar handelt es sich dabei um wirklich sehr, sehr schöne Fotos von Andalusien hier, von unserer Umgebung, aber auch von einigen Werken von anderen Künstlern. Und man kann dort die Größen auswählen und sagen, ob man die gerahmt haben möchte oder mit Passepartout oder wie auch immer. Es ist sicherlich für jeden Geldbeutel was dabei. Und vor allen Dingen, was es dort auch Neues gibt, das sind Kalender, einmal Andalusien-Kalender, aber auch Kalender mit zeitgenössischer Kunst. Und ich denke mal, liebe Hörerinnen, Sie sollten da ruhig reinschauen, vornehmlich natürlich auch in der Vorweihnachtszeit, denn dort werden Sie sicherlich fündig werden.
Ja,
dann noch ein ganz kleiner Hinweis. Falls Sie noch eine Unterkunft benötigen für sich oder Freunde von Ihnen, ein wunderschönes Apartment in der Nähe, nur 400 Meter entfernt vom Burianerstrand in Nercha, auch dort für dieses Apartment gibt es noch freie Termine im Juli und auch erstaunlicherweise noch im August.
Aber begeistert, Bernd, wenn ich auf eure Webseite schaue, bin ich auch immer wieder von diesen Ausflugstipps, weil das sind wirklich so kleine, naja, Ausflugsfahrten, nicht so die ganz großen Rundreisen, aber eben so ganz bestimmte, auch sehr idyllische Ecken, die man auch nicht unbedingt in anderen Reiseführern findet. Ich glaube, ihr seid da selbst auch durchaus sehr aktiv, seid unterwegs und
das ist richtig. Wir sind viel unterwegs und liebe Hörerinnen, ich rate Ihnen auch sehr ruhig mal runter zu scrollen. Die Seite ist ja wirklich sehr lang, dass man nicht nur den oberen Teil sieht. Und ich weiß zum Beispiel, dass Leute, die hier auch Besucher haben und es selbst leid sind, zum Beispiel immer wieder sich die Alhambra oder so etwas anzuschauen, dort immer fündig werden und sehr reizvolle Ausflugsziele auch in nächster Umgebung dann für ihre Besucher finden können.
Also es gibt da wirklich ganz viel zu entdecken auf dieser Website. Dann müssen wir eigentlich nur noch eines wissen, Bernd, wie und wo finden wir diese Seite denn?
Ja, die ist einfach zu merken, www.andalusienart.de.
Tja, in der Tat, einfache Adresse, einen entsprechenden Link gibt es auch immer auf der Radio-Internetseite, aber andalusienart.de können wir uns, glaube ich, gut merken. Ja. Oder auch, wer bei Google Andalusienart als Suchbegriff eingibt, kommt
sofort
auf deine Website. Wunderbar, damit kommen wir zum Ende jetzt tatsächlich der Kunststunde. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken für wirklich viele interessante Minuten rund um den Paul Klee. Nächste Sendung mit dir, natürlich wieder am letzten Donnerstag im Monat. Das ist dann schon der Monat Juni, ist der 27.06. Thema werden wir heute noch nicht verraten, aber rechtzeitig auf dieser Welle auch bekannt geben.
Gut, machen wir so.
Bernd, danke dir für heute und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.